Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
Veränderungsfähigkeit stärken, die verlernende Organisation, von Nils Torgetelle und Fabio Ibrahim.
Das haben wir schon immer so gemacht. Wer hat diesen Satz im Job nicht schon einmal gehört? Während fast alle Unternehmen nach Innovation rufen, ersticken gute Ideen in der Praxis häufig an der bequemen Causa finita. Oder anders formuliert, sie prallen an Strukturen, Routinen und Prozessen ab, die einst Sicherheit gaben, aber irgendwann zum Bremsklotz geworden sind. In einer dynamischen, komplexen Welt passiert das immer schneller. Die Gegebenheiten in Organisationen passen nicht mehr zu neuen Bedingungen. Erfahrung wird zum Hindernis, statt weiterhin ein Vorteil zu sein.
Was Unternehmen unter diesen Bedingungen eigentlich lernen müssten, ist das Verlernen. Verlernen nicht verstanden als Vergessen von Wissen oder Kompetenzen, sondern als die Nichtfortführung bisher etablierter Muster und Routinen. Als die bewusste Hinterfragung und Aufgabe bislang unhinterfragt ablaufender Verhaltens- oder Verfahrensweisen und deren Ersatz durch etwas Neues, das besser zu veränderten Rahmenbedingungen passt, bevor das System wieder in einen Routinemodus fällt. Dieser Prozess ist jedoch alles andere als einfach. Denn Systeme sind primär auf Selbsterhalt und Stabilität ausgerichtet und nicht auf ein regelmäßiges, aus sich selbst heraus evoziertes Verlernen bestehender Muster.
Besonders eindrücklich zeigt sich das an einem biologischen System, dem menschlichen Gehirn. Unser Gehirn ist nichts anderes als eine lebenslange Baustelle, die sich durch synaptische Umbauprozesse ununterbrochen selbst reproduziert. Dabei dient jeder neue neuronale Ziegelstein primär der Homöostase, dem Erhalt eines stabilen inneren Gleichgewichts. Das Gehirn will in erster Linie nicht innovativ sein, es will unser Überleben sichern. Das tut es unter anderem, indem es energiesparende Routinen ausbildet. Durch Myelinisierung isoliert es Nervenbahnen, die häufig genutzt werden, mit einer dicken Schicht aus Fett und Protein. Das Ergebnis ist eine neuronale Autobahn, durch die Informationen besonders schnell hindurchschießen, ohne dass das Bewusstsein eingreifen muss. Diese biologische Anpassung, um Energie zu sparen, ist wichtig, um den Kopf für strategische Aufgaben im präfrontalen Kortex freizuhalten.
An seinem einmal etablierten neuronalen Mustern hält das Gehirn fest. Es tut dies, weil es ehemals gelernt hat, mit genau diesen Mustern stabil zu bleiben, und weil ein Umbau der bestehenden Strukturen als Bedrohung der eigenen Integrität gewertet wird. Aus systemtheoretischer Sicht ist Widerstand gegen Veränderung somit kein Fehler, er ist eine Überlebensstrategie. Allerdings klammert sich das Gehirn oft auch dann an gelernte und etablierte Muster, wenn diese de facto ineffizient oder schädlich sind bzw. geworden sind.
Soziale Systeme wie Unternehmen weisen teils vergleichbare Muster von Stabilisierung und Anpassung auf. Auch sie sind autopoietisch. Das heißt, sie reproduzieren sich in jeder Sekunde selbst. Doch sie reproduzieren nicht wie biologische Systeme Leben aus Zellen. Und sie reproduzieren auch nicht wie psychische Systeme Bewusstsein aus Gedanken und Emotionen. Sie reproduzieren, folgt man dem Soziologen und Systemtheoretiker Niklas Luhmann, vielmehr Kommunikation aus Kommunikation. Wobei Entscheidungen als spezifische Art der Kommunikation dabei eine zentrale Rolle spielen. Jede Entscheidung zieht weitere nach sich und macht bestimmte Folgeentscheidungen wahrscheinlicher, andere dagegen unwahrscheinlicher und manche unmöglich. Jede neue Entscheidung und Handlung krallt sich förmlich an das, was vorher war. Im Laufe der Zeit entstehen durch Wiederholung und Verdichtung von Entscheidungen und den damit verbundenen Erwartungen Entscheidungsprämissen, die sich tief in der Struktur der Organisation verankern, selbst wenn über sie oft gar nicht bewusst entschieden worden ist.
Auch organisationale Routinen sind solche Entscheidungsprämissen. Oder anders ausgedrückt, sie sind Konditionalprogramme, die, oft implizit, vorgeben, wenn A passiert, tue B. Und so das Entscheiden und Handeln der Organisationsmitglieder steuern. Das hat den Vorteil, dass in einem Unternehmen nicht immer wieder neu entschieden werden muss, wie zum Beispiel mit einer Reklamation, einer Rechnung oder einer Kundenanfrage umzugehen ist. Dafür gibt es, als Entscheidungsprämisse, ja bereits die Routine. Diese gibt Sicherheit durch Erwartbarkeit und es spart wertvolle Energie und Kapazitäten, die für anderes frei bleiben.
Systeme sind laut Niklas Luhmann außerdem operativ geschlossen. Das bedeutet, sie verarbeiten Reize von außen bzw. aus anderen Systemen nur gemäß ihrer Eigenlogik. Wenn sich beispielsweise der Markt stark verändert, kann ein Unternehmen nicht direkt darauf reagieren. Es kann lediglich auf seine eigene interne Konstruktion des Geschehens in Form von Vertriebsdaten, Kundenfeedbacks, Quartalszahlen usw. reagieren. Was ins System eintritt, ist also die Kommunikation darüber, und zwar in dem Maße, wie sie an die vorherige Kommunikation anschlussfähig ist. Die Information wird demnach stets systemspezifisch verarbeitet, zum Beispiel als Risiko, als Chance, als Warnsignal, als Kritik, als relevant oder irrelevant. Insofern sorgt die Eigenlogik des jeweiligen Systems auch für eine gewisse Abpufferung gegenüber der Umwelt, wenn auch nicht Abschottung. Organisationen reagieren zwar auf Umweltreize, doch sie tun das durch den Filter ihrer Eigenlogik. Das hilft ihnen dabei, nicht auf jeden noch so irrelevanten Reiz, jede noch so unwichtige Information reagieren zu müssen.
Die Stabilität des Systems durch Autopoiesis und operative Geschlossenheit, die systemtheoretisch betrachtet notwendig sind, damit Systeme in Abgrenzung gegenüber ihrer Umwelt überhaupt existieren können, hat freilich ihren Preis. Sie kann zu blinden Flecken in Bezug auf Umweltveränderungen führen. In den Wirtschaftswissenschaften spricht man hier auch von einer Pfadabhängigkeit, die gefährlich werden kann. Beispiel: Hat ein Unternehmen erst einmal ein bestimmtes Software-System eingeführt, werden Prozesse später nach dem gestaltet, was zu diesem System passt, nicht danach, was ansonsten vernünftig wäre. Hat es auf eine bestimmte Strategie gesetzt, die bestens funktioniert, erzeugt es dadurch Strukturen, die es schwer machen, später auf eine andere Strategie zu setzen.
Es stellt sich die Frage, ob es unter solchen Bedingungen überhaupt möglich ist, bestehende Muster in einer Organisation zugunsten neuer Muster zu durchbrechen, Routinen zu hinterfragen und aufzugeben, kurzum zu verlernen.
Tatsächlich kommt es in Organisationen immer wieder zur Ausbildung von Abweichungen im Entscheiden und Handeln. Ein Prozess wird anders durchgeführt als üblich. Eine Regel wird ignoriert. Eine neue Idee taucht auf. Es entsteht Variation, ähnlich wie in der natürlichen Selektion. Viele Varianten verschwinden einfach wieder. Manche dagegen werden positiv selektiert, also aufgegriffen und weiterverfolgt. Einige werden dann verstetigt und somit ihrerseits zu neuen Mustern in der Organisation, die sich verfestigen. Dies geschieht dann zu Ungunsten der alten Prozesse und Routinen, die im Gegenzug aufgegeben und somit verlernt werden. Die Konsequenz daraus? Wer will, dass die Organisation dysfunktional gewordenes verlernt, muss zunächst einmal zulassen, beziehungsweise muss es wahrscheinlicher machen, dass Variation entsteht. Und zwar, obwohl Abweichungen etwas sind, das die präferierte Erwartungssicherheit im System Organisation empfindlich durchkreuzt.
Im biologischen System Gehirn gibt es eine ähnliche Dynamik. Dort stellt das wilde Aussprossen neuer Verzweigungen, sogenannter Dendriten, die Variation dar, mit der sich das Gehirn in unbekanntes Terrain vortastet und die dann entweder gefestigt wird oder nicht. In der Neuroforschung bezeichnet man dies als synaptisches Sprouting. Es spielt eine Rolle, wenn im Gehirn nach Verletzungen neue Bereiche Funktionen der verletzten Bereiche übernehmen, aber insbesondere auch bei Lernprozessen in Form der strukturellen Plastizität.
Schaut man aus Luhmanns Perspektive auf Systeme, dann sind es zwar nicht die menschlichen Gehirne an sich, deren neuronal-strukturelle Plastizität unmittelbar für Variation im sozialen System Organisation sorgt. Dennoch ist das, was sich in den Köpfen von Mitarbeitenden tut, relevant dafür. Denn psychische und biologische Systeme sind mit sozialen Systemen strukturell gekoppelt. Keines dieser Systeme kann ins andere eingreifen und es steuern. Doch eines können sie: einander irritieren. Biologische und psychische Zustände des Menschen können soziale Systeme irritieren. Und soziale Systeme können Bedingungen erzeugen, die wiederum neuronale Prozesse beeinflussen.
Daraus folgt, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Abweichungen in einer Organisation kommen kann, zu einem Systemrauschen, aus dem im Idealfall neues, innovatives Verhalten selektiert wird, diese Wahrscheinlichkeit lässt sich durchaus erhöhen. Hierzu bedarf es der Irritation und des Aufbrechens von Mustern auf der individuellen Ebene. Und umgekehrt gilt, Gestaltet man Strukturen und Prozesse bewusst anders, kann das die Psyche und sogar die Neurobiologie der Menschen in der Organisation produktiv irritieren und dort Lern- und Entwicklungsprozesse anregen. Vor allem mit den folgenden drei Maßnahmen lässt sich dieses produktive Wechselspiel anregen und damit die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Variation im System entsteht.
Erstens, mit einer Fehlerkultur, die auf Lernen statt auf Bestrafung setzt. Eine schlechte Fehlerkultur begrenzt die Möglichkeit, dass Menschen neue Wege im Denken und Handeln einschlagen. Neurophysiologisch erklärt, Angst löst die Ausschüttung von Stresshormonen aus. Und dies kann die synaptische Plastizität, also die Anpassungsfähigkeit, stark beeinträchtigen. Ein Gehirn im Angstmodus bevorzugt Sicherheit und Routinen. Werden Fehler jedoch nicht bestraft, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Stresslevel geringer ist und dass sich das Gehirn erlaubt, neue, riskante Pfade einzuschlagen.
Zweitens, durch Experimente, mit denen sich im geschützten Rahmen mittels gezielter Impulse neue Muster erproben lassen. Auch dafür, dass Experimente so gut funktionieren, um Variation hervorzubringen, gibt es eine neurophysiologische Erklärung. Wenn ein neues Vorgehen im Experiment plötzlich besser funktioniert als das bekannte Vorgehen, schüttet das Gehirn den Botenstoff Dopamin aus. Neurobiologisch ist ein Experiment sozusagen ein Vorhersagefehler, im positiven Sinne. Eine Erwartung, die das Gehirn aufgrund alter Erfahrungen hat, wird durchkreuzt. Und da Dopamin ein Signal für diesen Pfad verstärken ist, kann das Erleben im Experiment ein Startschuss für die Selektion einer neuen, besseren Verhaltensweise sein. Das Gehirn erkennt durch das Erfolgserlebnis, dass der neue, noch instabile Pfad es wert ist, zur neuen Routine ausgebaut zu werden. Was zur Folge hat, dass der alte Pfad langsam abgebaut wird.
Und drittens, mittels heterogener Teams, in denen Diversität in puncto Wissensgebiete, Sichtweisen und Haltungen herrscht. Teams, die nicht nur mit Fachexpertinnen und Experten besetzt sind, sondern darüber hinaus auch mit fachfremden oder kreativen Freigeistern, wirken wie ein Störfaktor für verkrustete Denkfurchen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass durch die Konfrontation mit fachfremden Impulsen die Expertengehirne im Team dazu angeregt werden, ihre gewohnten neuronalen Autobahnen zu verlassen. Denn ungewohnte fremde Impulse können wie ein Störsignal wirken, das die Synapsen dazu anregt, neue, integrative Pfade zu suchen.
Rahmenbedingungen, die die gewohnten Erwartungsstrukturen stören, können das Entstehen von Variation im System begünstigen. Die Frage ist aber auch, ob sich neue Variationen im Entscheiden und Verhalten langfristig durchsetzen können, während Altes dauerhaft ad acta gelegt wird.
Etwas zu verlernen, sprich es aufzugeben und damit auch die damit verbundenen Kompetenzen nicht mehr wie gewohnt zur Anwendung bringen zu können, fühlt sich in unserer Arbeitswelt für Menschen fast immer wie ein Verlust an, selten bis nie als ein Gewinn. Wir klammern uns an alte Prozesse, nicht weil diese so brillant sind, sondern weil wir Angst vor dem möglichen Vakuum haben, das entsteht, wenn wir sie loslassen. Psychologisch gesehen wiegt der Schmerz über das, was wir aufgeben, etwa das vertraute Tool, der eingespielte Workflow, viel schwerer als die vage Aussicht auf einen künftigen Nutzen. Wir bewerten das Alte über, nur weil es unseres ist. Wenn wir aufgefordert werden, etwas bleiben zu lassen, es nicht weiter anzuwenden, hören wir nicht »Mach Platz für Besseres«, sondern »Gib deine Sicherheit auf«. Solange wir das Verlernen nicht als Befreiung von Ballast begreifen, wird jede Neuerung als schmerzhafter Raubzug am eigenen Arbeitsplatz wahrgenommen.
Doch damit nicht genug. Selbst wenn die Einsicht erfolgt ist, dass es lohnenswert sein könnte, etwas aufzugeben, kann es noch eine weitere Hürde geben. Nämlich die, dass Menschen oft die eigene Identität bedroht sehen, wenn sie erleben, dass eine Verhaltensweise, eine Kompetenz, eine Fähigkeit, die früher einmal gefragt war, nun offenbar nicht mehr gefragt ist. Bei vielen ist ihr Expertenstatus untrennbar mit dem Selbstkonzept verknüpft. Ist diese Person diejenige, die das System X wie keine zweite beherrscht, dann ist die Abschaffung von System X ein direkter Angriff auf deren Identität. In solchen Momenten schaltet unsere Psyche auf defensive Routinen. Wir entwickeln unbewusste Schutzmechanismen, um unser Ego vor dem drohenden Kompetenzverlust zu bewahren. Wir finden plötzlich sachliche Gründe, warum das Neue nicht funktionieren kann. Oder wir sabotieren Prozesse durch Dienst nach Vorschrift. Das ist kein böser Wille. Es ist emotionale Notwehr. Wir verteidigen dann nicht den Prozess, wir verteidigen uns selbst.
Was daraus für die Praxis folgt? Verlernen braucht Bedingungen, unter denen psychische und biologische Systeme, ergo Menschen, neue Optionen nicht als Bedrohung verarbeiten, sondern als Chance. Es muss unmissverständlich klar sein, dass Verlernen kein bloßer Wegfall ist, sondern das gezielte Freischalten von Kapazitäten für das, was wirklich zählt. Und es muss deutlich werden, wie das entstehende Vakuum sofort mit neuen, besseren Kompetenzen gefüllt wird. Mitarbeitende sollten im Sinne des sogenannten Co-Becomings, also der gemeinsamen wechselseitigen Entwicklung von System und Mensch, dabei begleitet werden, sich weiterzuentwickeln.
Methoden, die dabei helfen, setzen da an, wo es ungemütlich wird. Sie bedienen das, was der Mitbegründer der Organisationsentwicklung und Schöpfer des Konzepts der lernenden Organisation, Chris Argyris, in Abgrenzung zum Single-Loop-Learning als Double-Loop-Learning bezeichnet hat. Single-Loop-Lernen meint, wir bemerken einen Fehler und beheben ihn innerhalb der bestehenden Spielregeln. Wir machen weiter das, was wir tun, nur eben effizienter. Das System bleibt dabei stabil. Die Furchen der Pfadabhängigkeit werden lediglich tiefer und glatter geschliffen. Auch auf der Ebene des biologischen Systems Gehirn passiert in diesem Fall nicht viel Neues. Die bestehenden neuronalen Autobahnen werden weiterhin genutzt. Das Gehirn verbraucht kaum Energie, weil keine neuen Verschaltungen nötig sind. Wir fahren nur schneller und mit reparierten Schlaglöchern auf der alten Strecke. Beim Double Loop Learning fragen wir hingegen nicht mehr nur, wie fixieren wir das, sondern warum ist dieses Ziel überhaupt noch sinnvoll? Wir hinterfragen die Regeln, die Werte und die heiligen Kühe der Organisation. Es ist der Schritt von der bloßen Fehlerkorrektur zur Reflexion der Annahmen. Es eröffnet den Sprung vom Reparieren zum wirklichen Transformieren, also zum Durchbrechen bestehender Muster.
Die meisten Organisationen sind Weltmeister im Single-Loop-Lernen. Es fühlt sich produktiv an, Löcher zu stopfen und Stupid Rules einfach nur schneller auszuführen. Double-Loop-Learning hingegen fühlt sich zunächst mal nach Stillstand, Zweifel und Identitätskrise an, weil es den Autopiloten komplett ausschaltet. Doch erfolgreiches Verlernen braucht die zweite Schleife. Zwei Beispiele für Methoden, die die Eintrittskarte in diesen Modus sein können, weil sie uns zwingen, das gesamte Spielfeld neu zu bewerten.
Erstens das Assumption Audit. Sämtliche Strukturen, Prozesse und Routinen, nach Luhmann also Entscheidungsprämissen, in Organisationen beruhen auf bestimmten Annahmen, etwa über den Markt, die Kunden oder die Technik. Also auf Glaubenssätzen, die irgendwann einmal zutreffend waren, es aber häufig nicht mehr sind. Aufgrund der oben beschriebenen Autopoiesis des sozialen Systems setzen sie sich dennoch unentwegt fort, unabhängig von den handelnden Akteuren. Doch mit dem Assumption Audit lässt sich ein Keil in diesen Automatismus treiben. Und zwar, indem ganz bewusst der unbewusste Quellcode hinter den Strukturen, Prozessen und Routinen entschlüsselt wird. Man stellt sich in Bezug auf eine Routine, einen eingeschliffenen Prozess, drei Fragen. Auf welchen Annahmen beruht dieser Prozess? Sind diese Annahmen heute noch zu 100% belegbar? Und was würde passieren, wenn das Gegenteil wahr wäre? Das Audit ist die Vorarbeit für das, was Thomas Griesold und andere 2020 in ihrem Beitrag Unlearning in Organizations im Journal of Management and Organization als Preparatory Interventions bezeichnen. Es macht Teams empfänglich für das Verlernen, indem es die kognitive Dissonanz erhöht. Wenn die Basis, also die Annahmen, bröckeln, dann erhöht sich die Chance, dass die Routine ihre Legitimation verliert und somit leichter verlernt werden kann.
Zweitens, Dissent-Protokolle. In stabilen Systemen werden Informationen von außen stets nach der systemeigenen Logik verarbeitet. Dies äußert sich oft in einem Konsenszwang. Psychologisch betrachtet ähnelt dies dem Groupthink, bei dem Organisationsmitglieder ihre Entscheidung der Gruppenmeinung uniform anpassen. Doch auch dem lässt sich durch irritierende Maßnahmen entgegenwirken. Mit Maßnahmen, mit denen man Widerspruch ganz bewusst fördert und institutionalisiert. Das klappt beispielsweise mit dem Dissent-Protokollen, die Abweichung zur Pflicht machen. Praktisch funktioniert der Ansatz so. Bei wichtigen Entscheidungen wird eine Person oder eine Kleingruppe explizit damit beauftragt, alle Risiken, logischen Fehler und Gründe für ein Scheitern der Entscheidung zu dokumentieren. Das Protokoll muss dann als fester Bestandteil der Entscheidungsgrundlage gewürdigt werden. Dissent-Protokolle sind ein Werkzeug des Open-Ended Unlearning. Sie zwingen, die Sicherheit der »Wir sind uns einig, Autobahn« zu verlassen, indem sie bewusst irritieren. Das Gehirn wird durch die eingebrachten kritischen Aspekte aus dem Autopiloten gerissen und zur Exploration gezwungen. Die Unsicherheit der Zukunft wird nun nicht mehr durch blinden Konsens überdeckt. Stattdessen wird eine multiperspektivische Wachsamkeit angeregt. Dass der Widerspruch nicht als persönlicher Angriff, sondern als formale Rolle gerahmt ist, mindert dabei die Identitätsbedrohung.
Verlernen passiert nicht auf Knopfdruck oder per Delete-Befehl. Verlernen ist ein dynamischer Prozess, der Zeit und bewusste Steuerung braucht. Es geht dabei nicht darum, Wissen einfach zu vergessen. Das ist weder sozialen noch psychischen noch biologischen Systemen möglich. Es geht darum, das System, Organisation und den Menschen durch gezielte Impulse wechselseitig so zu irritieren, dass Neues entsteht und Altes aufgegeben werden kann.
Sie hörten den Artikel Veränderungsfähigkeit stärken – die verlernende Organisation von Nils Torgetelle und Fabio Ibrahim aus der Ausgabe August 2026 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
Klarer werden mit KI, Prompten als Leadership Training und Bürokratieabbau bei Signal Iduna, Entrümpeln mit Momentum.
Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.